Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Konrad, ich habe den Konrad bis gestern Abend auch noch gar nicht gekannt. Hat mich auch so ein bisschen überraschen lassen. Ist doch gar nicht schlecht, ne? Hopp. Und Konrad, ich habe gedacht, manche sind auch heute vielleicht hier, die gestern Abend nicht da waren und die haben dich auch gestern Abend noch nicht kennenlernen können. Und vielleicht stellst du dich gleich mal so ein bisschen noch gerade vor. Aber ich hatte gestern tagsüber, war eigentlich ein schöner Tag, aber
bis gestern Abend.
Bevor Konrad kam. Aber es war auch gar nicht so ein schöner Tag, weil ich mich erst über ein paar Leute geärgert habe und dann habe ich mich nachher über mich selber geärgert und das ist dann immer nicht so schön, ne? Versteht ihr das? Deswegen war es trotzdem einigermaßen ein schöner Tag, weil ich schöne Aufgaben hatte, aber das war so innerlich, hatte mich so beschäftigt und dann kam der Abend und irgendwie mit dem Konrad kam auch so irgendwie Jesus. Das war ganz schön. Und dann war der Ärger über die anderen Leute weg und über mich auch. Das war richtig schön. Also Konrad, vielen Dank schon mal dafür. Aber vielleicht sagst du noch mal für die, die dich gar nicht kennen, so ein bisschen was zu deiner Person, vielleicht so äußerlich oder so, ne? Wo du herkommst. So, wo kommst du her?
Ja. Wo meine Frisur herkommt? Ja. Ist das jetzt ein Interview oder soll ich?
Okay, ja, kannst du auch erzählen.
Also mein Name ist Konrad Max Gille, ich bin in Leipzig geboren. Also gibt es irgendwelche Ossis hier? Ich meine, ja, sehr gut. Wir müssen zusammenhalten. Nein, Quatsch, Spaß. Und ich wohne jetzt in Euskirchen, das ist südlich von Köln, so 30, 40 Minuten. Bin verheiratet mit Justina seit 17 Jahren. Wir haben zwei Kinder, ja, 9 und 11, ach Quatsch, 9 und 6, sorry. Ich bin schon in der Zukunft, nein. Irgendwann werden sie 11, ne, oder? Ja, okay. Haben wir da vor auch 10 Jahren eine Gemeinde gegründet. Und das heißt Face to Face, kam aus einem Dienst, aus einer Bibelschule raus, die wir davor gegründet haben, ja, und sind Fans, also, oder heutzutage darf man Fan von Jesus ja nicht sagen. Wir sind Jünger Jesu, ja. Fan ist ja fast, ist ja negativ. Aber ich bin auch ein Fan, ehrlich gesagt. Und wir lieben die Gegenwart Gottes und wir lieben die Botschaft der Identität in Christus und wir lieben seine Gegenwart und wir lieben es, Menschen darin zuzurüsten und einfach zu sehen, wie Jesus den Lohn seiner Leiden bekommt, ja. Dass wir in der Fülle von dem wandeln, was er getan hat, genau. Ja, willst du noch was wissen?
Also was für mich gestern nochmal richtig spannend war, dass dieses Thema Identität ist ja irgendwie, das hat ja Gott auch so auf dein Leben, sag ich mal, draufgelegt, aufgrund deiner Vergangenheit und was du dort erlebt hast. Vielleicht nimmst du uns nochmal ganz kurz mit rein. Ich glaube, man muss nicht alles wissen, aber wenn man so ein, zwei Sachen weiß, also das hat mich gestern nochmal berührt, um deine Botschaft auch nochmal mehrfach zu verstehen.
Ja. Also du meinst, wo ich herkomme sozusagen, weißt du, ja, ich muss mich kurz fassen, darüber kann man natürlich eine ganze Stunde füllen oder mehr, aber es ist, also ich habe mit 12 angefangen, Drogen zu nehmen, weil mir langweilig war, ja, also meine Eltern sind gute Eltern, ich wurde nicht geschlagen, wir hatten alles zu Hause, was man braucht, es war nicht irgendwie ein Zustand, wo man normalerweise sagt, weswegen man Drogen nimmt, sondern ich habe einfach gedacht, so, also was ich gehört habe, war Schule, ne, dann, bist du die ganze Zeit da irgendwas am Lernen, voll langweilig, dann Arbeit, ja, schuftest dein ganzes Leben für irgendwas, dann wirst du Rentner, da hättest du theoretisch die Zeit zu feiern, bist aber zu alt und dann fressen dich die Maden. Ja, das war meine Vorstellung vom Leben, ja, und das hat mich überhaupt nicht besonders angezogen. Ja, dachte, wenn das Leben ist, dann will ich was erleben. Ja, ich will wirklich gelebt haben im Leben und nicht einfach nur vegetiert und Anzug tragen und Schlips und jeden Tag meine immer dasselbe und für einen Urlaub oder fürs Wochenende oder was auch immer. Wisst ihr, also so das war einfach so in mir drin. Frag mich, wo das herkam. Ja, ich war 12, keine Ahnung, wo solche Gedanken herkommen, aber es war so fest in mir, dass ich mich entschlossen habe, das Leben man würde heute sagen, so zur Fülle zu leben, was immer das heißt, ja, was immer das bedeutet. Und ich habe damals tatsächlich gesagt, weiß ich auch nicht, wo so ein Gedanke herkam, aber wenn ich mit 20, 21, 22 sterben sollte, dann wäre mir das egal. Hauptsache, ich kann sagen, ich hab das Leben gelebt und nicht einfach nur vegetiert, so, ne? Und so sind wir in die Punk-Szene gerutscht und jeden Tag gekifft und getrunken und einfach Blödsinn gemacht, eingebrochen, einfach, ja, so, war noch da, eigentlich muss man fast sagen, relativ harmlos, auch wenn das, naja, harmlos war es nicht, aber im Vergleich zu dem, was danach kam, war das noch so spaßig fast, muss man sagen, ne, so sitzen bleiben, was weiß ich, das ist ja alles jetzt so in dem Sinne, könnte man sagen, kein Ding, das kann man wieder gerade biegen, aber dann kam eine Situation eigentlich durch, muss ich sagen, witzig, aber durch Liebeskummer, ja, durch eine Situation, wo ich dachte, das ist die Frau meines Lebens, ja, ich war da in Südafrika eine Zeit und dann bin ich zurück nach Deutschland, nach Leipzig und hatte diesen Liebeskummer und habe in dem Zustand meine alten Freunde getroffen, also ich war ein Dreivierteljahr weg, komme wieder und meine alten Freunde benehmen sich sehr merkwürdig, ja, es ist so eine witzige Geschichte, ich war zu Hause und unten hupen zwei Autos, ja, und dann kamen die da mit zwei geklauten Autos und haben gesagt, Konrad, fahr mal mit. Dann sind wir da eingestiegen und sind die losgerast und irgendwo angehalten und mein damals bester Freund, der war die ganze Zeit ganz komisch und irgendwie so kannte ich den überhaupt nicht. Und hat er immer gesagt, oh, ich muss dir was sagen und oh, ich kann nicht, weil das Drama gemacht und so weiter. Und dann hat sein Kumpel irgendwann gesagt, also wenn du es jetzt nicht sagen kannst, sag ich's, wir sind alle heroinabhängig. Und das heißt, in der Zeit, wo ich weg war, ja, und wiedergekommen bin, sind meine besten Freunde, meine Clique, ja, wie immer du das nennen willst, sind alle auf Heroin gekommen, wo wir immer uns geschworen haben, wir nehmen nie harte Drogen, ja, wir haben zwar geraucht wie die, also gekifft wie die Schornsteine, ja, total nichts anderes mehr gemacht, ja, und auch deswegen auch tatsächlich eingebrochen und geklaut und was weiß ich was alles, aber das war für uns immer so, wir waren noch die Besseren als die richtig schwer Abhängigen, ja, also das war so und dann ich habe gedacht erst, wow, was soll das jetzt heißen? War in einem Zustand der totalen, mir ist alles egal. Ja, ist ein ganz gefährlicher Zustand, wenn man für nichts lebt und einem alles Schnurz ist und man denkt, der Sinn des Lebens ist total hinüber, dann bist du offen für alles. Ja, also das ist ganz, ganz gefährlicher Zustand. Und dann wollte ich eben was kiffen und hab aber keinen meiner alten Dealer, gab's noch. Und dann hat einer meiner damaligen Freunde gesagt, hey, warum probierst du nicht mal Heroin? Und dann habe ich gedacht, also da wird man doch abhängig von, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, nicht beim ersten Mal. Und das war so die Antwort, ne? Und dann habe ich so, und dadurch, und ja, okay, du kannst körperlich tatsächlich beim ersten Mal das körperlich überwinden, aber da spielen ganz andere Ebenen eine Rolle bei dieser Art von Drogen, ja, also psychisch natürlich, aber auch, wie wir als Christen wissen, es gibt auch eine unsichtbare Welt und eine dämonische Kraft und Kräfte und deswegen damit rumzuspielen ist eine saudoofe Idee, aber wir haben halt dann in McDonald's auf dem Tisch, weiß ich noch, die erste Nase Heroin gezogen und das war in dem Moment in meinem Zustand von kompletter, mir ist alles egal, ja, also mich interessiert nichts, ja, wenn ich, weiß noch, als ich zurückgeflogen bin aus Südafrika, da saß ich im Flugzeug und dann gab es ein paar heftigere Turbulenzen und hast so Blitze neben dem Flugzeug runterkommen sehen und dass die Leute im Flugzeug so leichte Panik und Schweiß und ich habe da gesessen und hab gedacht, das Flugzeug abstürzt, mir voll egal. So, was ist einfach, mein Leben ist nicht wichtig, ja, das ist vorbei sozusagen, ja, und in so einem Zustand habe ich dann halt diese Wirksamkeit von Heroin erlebt und das war dann genau das, was ich dachte, das ist, was ich brauche. Ne, wir haben dann stundenlang durch die Nächte total dicht philosophiert über Gott und die Welt, ja, aber alles nur nicht konkret, richtig, irgendwie so, na, das Riesenuniversum, bla bla, und das ist irgendwo da drin rumgelabert, irgendwelches Zeug und so und ja, und das hat aber dadurch, dass ich von der Natur her dazu tendiere, ein Schwarz-Weiß-Denker zu sein und alles in so richtig und falsch und entweder ganz oder gar nicht, ne, dahin tendiere, ist es halt so gewesen, dass ich super schnell ganz tief da reingerutscht bin. Also das ging dann so schnell und dann gespritzt und dann Heroin, Kokain gespritzt, zig Entgiftungen hinter mir, also wirklich alles Mögliche versucht, bestimmt 15 Mal zu Hause oder mehr, mit anderen Drogen versucht, mit Tabletten, mit allem Möglichen, dann Krankenhaus, geschlossene, also alles Mögliche. Ne? Und dann irgendwann, ach so.
Ja, alles gut. Ja, so ist das. Cool, oder?
Das Ende will keiner wissen. Na gut, okay.
Doch.
Ich glaube, das Ende wissen wir, das sehen wir. Dieses, was du gestern nochmal für mich schön rausgebracht hast, es geht nicht um eine zweite Chance, es geht um ein neues Leben. Amen. Und wenn du sagst, 17 Jahre verheiratet jetzt, 2 Kinder, das ist für mich Zeugnis genug.
Ja.
Also das ist für mich Zeugnis genug. Also richtig, richtig schön. Ich würde noch gerne für dich beten. Ja. Jesus. Und dieses Schwarz-Weiß, ganz oder gar nicht, das hast du schon immer im Konrad gesehen. Und klar, wenn es dann auf Schwarz und gar nicht geht, so irgendwie, das ist natürlich eine üble Geschichte, aber du hast ihm ein neues Leben gegeben. Und jetzt geht's auf ganz. Und jetzt geht's auf weiß. Und das, was du schon immer angelegt hast und freigesetzt hast, davon können wir jetzt profitieren. Wir danken dir, dass du in den dunklen Jahren bei ihm warst und sein Leben bewahrt hast und ihn durchgebracht hast. Das hat viel Schmerzen bereitet, nicht nur in seinem Leben, sondern auch im Leben anderer, das wissen wir, aber vor allem in deinem Leben. Aber du hast es abgewartet und hast auf ganz und weiß gestellt. Das ist richtig schön. Wir profitieren jetzt davon, aber wir wollen nicht die anderen Jahre vergessen und wollen dich darüber ehren und wollen dir nochmal Danke sagen dafür. Weil das waren auch Kosten, die du bezahlt hast, die andere bezahlt haben. Danke, dass wir jetzt von profitieren können, dass wir hineingenommen werden, setzen den Konrad nochmal frei, dich zu repräsentieren, in weiß, in ganz, bring dir unsere eigenen Herzen, unser Hören. Segne auch seine Familie. Amen.
Dankeschön. Ja, guten Morgen. Ich mache da jetzt nochmal weiter, weil ich glaube, dass es gut ist zu verstehen, wie ich auch ticke. Ja, und was manchmal so passiert in den Meetings, die wir leiten oder wo wir hingehen und was vielleicht auch schon ich muss sagen, einfach überall immer mehr aufbricht, ist, dass Menschen eine echte Begegnung mit Gott wollen und keine Lust haben auf frommes Getue und Religion und korrekt sein, sondern wir wollen dem begegnen, der auferstanden ist, der sagt, er ist die Auferstehung und das Leben, er ist hier. Und als ich dann halt merkte, dass mein Zustand erstens mal mein Alter gegen 2021 ging, also so, dass es nicht mehr allzu lange war, und ich dachte dann irgendwann so, nachdem ich auch schon einmal fast tot war, ja, fast gestorben bin, so ein Nahtoderlebnis hatte durch Drogen und einfach Giftcocktail, ja, einfach so ein Tablettenzeug und so weiter, und der Arzt gekommen ist und ich dem Arzt sagen musste, was ich brauche, weil der keine Ahnung hatte. Ich sage, sie müssen mir das und das spritzen. Und dann so, oh, okay, und so weiter, hat es mir das gegeben, dann ging das wieder. Wusste ich irgendwie, ich will vielleicht doch nicht sterben. Ja, also irgendwie war Familie haben oder arbeiten gehen doch nicht mehr ganz so die Hölle. Und so hab dann gedacht, okay, wenn ich die nächste Entgiftung nicht schaffe, ja, also wenn ich nicht clean werde dadurch, dann muss ich auf eine Therapie gehen, und ich bin dann in die Entgiftung rein und bin, und das ist das Interessante, dass man ja, oder was heißt interessant, das ist die Tragik, dass normalerweise je öfter man es probiert, desto kürzer sind die danach die Zeiten, die man clean bleibt. Und ich bin raus aus der Entgiftung, habe mir sofort wieder einen Schuss gesetzt, dann war klar, ich muss auf Therapie. Und meine Eltern haben mich dabei unterstützt und haben geguckt, und es war klar, dass ich nicht auf eine normale Therapie gehen konnte, weil wir sind Künstler und da kannst du nichts Normales machen. Okay, jedenfalls keine staatliche Einrichtung, und haben da ein bisschen gesucht, und meine Mutter war dann in so einem so einer, wie nennt man das, Selbsthilfegruppe für Eltern mit drogenabhängigen Kindern, und die haben ihr dann eine Therapie empfohlen, wo es damals eine 76-prozentige Erfolgsquote gab, während staatliche Therapieeinrichtungen, wenn du dich ein bisschen auskennst, wenn 20% der Leute, die da durchgehen, clean bleiben, dann ist das eine Summe, die kann, da feiern die Leute. Das ist eigentlich kaum erreichbar. Ich glaube auch nicht, dass es noch dort ist. Ich glaube, es ist runtergegangen. Und dort 76%, jedenfalls 98, 99. Ich dachte, was ist das? Sagst du zu meiner Mutter, was ist das? Und meine Mutter, meine Eltern, keine Christen, noch nicht, sagen, das ist eine christliche Einrichtung. Ich so, christliche Einrichtung. weil das war jetzt das allerletzte, ja, für mich. Ja, wir als Punk saßen wir in der Innenstadt damals in Leipzig, da war es noch nicht so schön wie jetzt, das nannte sich die Wiese und dann lief immer so eine Frau, so eine alte Dame, Gott segne sie, sie hat bestimmt ihr Publikum gehabt, aber sie lief mit so einem blaues Kleid, mit so einem Schild, blau-weißes Schild, Jesus rettet drauf und lief da so durch die Gegend und ganz ehrlich, es hat uns sowas von nicht interessiert, es hat uns sowas von abgestoßen und es hat uns überhaupt nicht berührt und das war mein Bild, wie Christen sind. Ich dachte, so sind Christen, ja, das ist das und deswegen waren es für mich Versager. Ja, es waren einfach unattraktive Menschen, die nicht wirklich, ich wollte das ganz bestimmt nicht werden. Und als ich gehört habe, dass das eine christliche Einrichtung ist, habe ich gesagt, auf keinen Fall, aber ich wollte nicht sterben und dachte, 76% Erfolgsquote, kommt, geh hin, zieh durch, halt irgendwie durch, ja, aber die kriegen mich nicht. Richtig? Also da habe ich festen Entschluss getroffen. Die kriegen mich nicht. Und bin dahin. Die letzte Entgiftung war der Horror. Also das war wirklich 3 Tage Delirium, übergeben, zittern, alles Mögliche. Und das trotz, man sagt, lauwarmem Entzug. Das heißt, ich habe Tabletten bekommen, ich wurde mit einem Löffel gefüttert, ich wurde ans Bett geschnallt. Also es war richtig, richtig heftig. Und ich bin dann da raus und bin da hoch. Und dann habe ich dort das erste Mal eigentlich so richtig Konfrontation gehabt mit Menschen, die glauben. Oder jedenfalls es behauptet haben, weil ich meine, die ganzen Klienten dort haben irgendwie erzählt, ja, Jesus, ja, aber du hast im Charakter nicht unbedingt so gemerkt, ja, wenn du verstehst, was ich meine. Und aber die Leute, die dort das geleitet haben, die waren super. Und das Ding ist, jetzt kommt der eigentliche Höhepunkt, ja, ich habe gekämpft dagegen. Ich habe mich geweigert. Ich habe gesessen, ihr seid alle doof, ihr habt alle einen Knall. Ich werde euer schlaues Buch lesen, um euch zu zeigen, wie dumm ihr seid. Ich war echt nicht nett. Ich war wirklich nicht freundlich. Ich war auch nicht politisch korrekt oder irgendwas. Ich habe richtig dagegen geballert, aber richtig. Ja, und habe gedacht, komm, einfach durchhalten. Und eines Tages, wir hatten Gottesdienstpflicht. Und jetzt kommt der Punkt, der wichtig ist. Ja, wir sind in einen normalen Gottesdienst gegangen. So habe ich mir das immer vorgestellt. Ich war vorher noch nie im Gottesdienst. Meine Eltern als Künstler sind in Kirchen gegangen, um die Architektur anzugucken. Ja, das war alles, was ich von Kirche verstanden habe. Ja, so. Und mein Bild von Kirche war halt Orgel und Sitzbänke und so weiter und irgendeiner in irgendeinem Anzug oder besser gesagt irgendeinem Talar, irgendeinem Kleidchen redet irgendwas, was ich nicht verstehe. Ja, und so ich sage jetzt nicht, was das für eine Gemeinde war. Ist völlig egal, darum geht's auch nicht. Wir sind halt einmal im Monat mussten wir in Gottesdienst und dann sind wir genau so einen Gottesdienst gegangen, wo halt dicke Orgel hinten und nichts gegen Orgel, ja, nichts gegen Geschmack. Hier geht's nicht um Geschmack, sondern das war einfach nichts für mich. Wir saßen hinten und ich habe Jojo gespielt und Musik gehört. Was machst du anders, wenn du auf Therapie bist? Hast du ja nichts anderes als ein Jojo. und dann haben wir einfach so da das ausgehalten, ja, und einige von uns waren irgendwie so voll dabei. Ich habe das überhaupt nicht verstanden und nichts gecheckt und ich fand's mega langweilig. Aber einmal im Monat sind wir in einen anderen Gottesdienst gefahren, um die Wurzeln dieser Therapieeinrichtung zu ehren. Das war damals noch Teen Challenge. Kennt ihr vielleicht David Wilkerson, ja, aus New York, der hat das gegründet. Und da sind wir in einen anderen Gottesdienst gefahren, der etwas weiter weg war. Und jetzt kommt's, ja. Ich komme das erste Mal dort an, in diesen Gottesdienst, ein größerer Raum. Eine Rockband steht auf der Bühne. Das war eine Motorradgang, eine christliche, mit Lederkutten, mit so einem Löwenkopf, ja, Lion of the Tribe of Judah. Und die gingen da ab, ja. Und Leute hier, die Leute im Gottesdienstraum am Tanzen, manche lagen auf dem Boden, manche knieten, manche heulten, manche lasen in der Bibel. Und ich stehe da mittendrin, habe sowas noch nie erlebt. Mir laufen die Schauer hoch und runter. Ich denke, ich bin im Irrenhaus gelandet. Ich weiß nicht genau, wo ich bin, aber es ist, ich denke, was ist hier los? Ja, so, ich nehme dazu immer noch gern so das Beispiel, so wenn heutzutage, ja, wenn du auf ein Fußballspiel fährst und dich bunt anmalst und brüllst wie ein Affe, das ist gesellschaftlich total akzeptabel, ja. Aber geh mal in Gottesdienst, wo Leute leidenschaftlich sind für das, was sie glauben. Da musst du aufpassen, Sekte, ja, ganz gefährlich. Und so, und ich stehe da drinne, ja, und als guter Deutscher, ja, redet man sich seinen Glauben ja ein, ja. Und ich stehe da so und ich sag mir, weil etwas, das der Unterschied zu dem vorherigen Gottesdienst und wie gesagt, ich in allem Respekt und Wertschätzung, es hat nichts mit irgendeinem Anti-Ding zu tun, sondern es ist meine Erfahrung, okay, es ist einfach nur mein Erlebnis gewesen. Dort war das für mich so, wie man heutzutage auf der Straße Menschen trifft, ja, hab du mal deinen Glauben und ich hab meinen, aber lass mich in Ruhe, so. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist manchmal so eine Reaktion, es ist ja nett, dass du das glaubst und dass es dir geholfen hat, aber ne, behalt's für dich, so nach dem Ding, lass mich damit in Ruhe. Und das war so ein Gottesdienst, so, es ist ja nett, dass ihr das glaubt, aber ist nichts für mich. Ja. Und dem Gottesdienst, wo ich jetzt drin stand, war etwas spürbar in der Atmosphäre, was ich nicht einordnen konnte, was nicht in meinen Kopf passte, was nicht funktionierte, was in meinem Weltbild nicht funktionierte, weil ich habe nicht an Gott geglaubt. Und etwas war in der Luft und es hat mir in dem Moment richtig Angst gemacht. Ich habe richtig Schiss bekommen. Also so wirklich. Mir liefen die Schauer hoch und runter. Ja, ich war körperlich schon clean, daher konnte es nicht kommen von irgendwelchen Entzugserscheinungen oder sowas. Und ich habe gesagt, es gibt kein Gott, es gibt kein Gott. So stand ich in dem Gottesdienst. Es gibt kein Gott, es gibt kein Gott. Ich habe versucht, so richtig einzureden, weil wenn du denkst, dass du auf dem richtigen Weg bist, nämlich es gibt kein Gott, und auf einmal eine Begegnung hast, eine Erfahrung mit etwas, was das in Frage stellt, dann kriegst du Angst. Weil du merkst, du bist im falschen Zug, ja, du fährst in die falsche Richtung. Und so habe ich mir versucht, das einzureden, und ich dachte, ich muss raus. Ich halte das nicht aus. Ich muss hier raus, ja. Und wollte gehen, und jetzt wird's ein bisschen freakig. Ich meine, ich weiß, wir glauben normalerweise alle, der Heilige Geist sei ein Gentleman, ja, er macht nie irgendetwas, was du nicht wolltest. Und ich würde theologisch übereinstimmen, aber meine Erfahrung sagt leider was anderes. Ich wollte meine Beine heben, ich wollte rausrennen, weil ich es nicht ausgehalten habe, und ich war wie festgewurzelt auf dem Boden. Ich konnte sie nicht heben. Es ging nicht, ja. Gott hat mich gezwungen, das zu ertragen. Sollen wir mal drüber reden? Nein, ich bin sehr dankbar dafür. Danke, Jesus. Und ich wollte, es ging nicht. Und ich war so froh, als es vorbei war. Ich war so froh. Erst mal raus, Zigarette angezündet. Das muss ich vergessen. Weil das ist eine Linie im Sand gewesen, die da gezogen wurde. Ja, ich hab was erlebt und ich konnte das nicht mehr negieren. Ich konnte nicht mehr so tun. Ich wollte so tun, als ob es nicht da wäre. Aber es ging ja nicht, weil es war echt heftig. Ja, es war eine krasse Erfahrung. Und dann sind wir zurück auf Therapieeinrichtung und ein paar Tage später, ich kann dir nicht sagen, wie lange, aber ich habe mich wieder aus der Abendbibelgruppe rausgeschlichen, weil es fand wieder langweilig, ja, irgendwie so das Thema meines Lebens, langweilig, und bin raus und bin auf den Raucherplatz dort gegangen. Dort durften wir so 5x5 Meter so ein Schuppen überdacht, wo man rauchen durfte, ja, 5 Zigaretten am Tag, mehr nicht, und ich hatte noch eine, Preis dem Herrn, egal, also ich bin frei von Zigaretten, ja, wenn du das denkst. Damals habe ich gedacht, juhu, und steh da. Und es ist sternklarer Himmel, ist am Abend, ist schon dunkel, und ich rauche eine Zigarette, und auf einmal kommt aus dem Nichts, und ich kann ja nicht erklären warum, aber aus dem Nichts fällt die Gegenwart Gottes auf mein Leben. Der Heilige Geist kommt auf mich. Ich spüre eine Liebe, die ich noch nie in meinem Leben vorher gespürt habe. Nicht durch Drogen, Party, Sex, egal, ja, was ich probiert habe, was ich gemacht habe. Nichts hat diese reine, kristallklare, saubere Liebe auch nur ansatzweise repräsentieren können. Es war so schön, es war so real. Ich habe gegrinst bis zu den Ohren. Ich habe zum Himmel geguckt. Ich weiß es noch, ich stand so da, und diese Liebe schwappte über mich. Nicht eine Liebe, die dich leer zurücklässt. Nicht eine Liebe, die dir einen Kick gibt und am nächsten Tag brauchst du mehr davon. Und es war so selbstlos, ja, es war so rein, so sauber, so heilig, würden wir heute sagen. Diesen Sprachgebrauch hatte ich natürlich nicht, ja, so herrlich, dass ich einfach wusste auf einmal, wie ein Vorhang ging auf, das mit Jesus stimmt. Das war wie als dieses Ganze, habe ich erzählt, dieses, ich mochte auch so philosophieren und über alles und nichts reden, ja, und sich dabei mega wichtig fühlen, aber eigentlich redet man über gar nichts, ja, man labert einfach nur irgendwelches Zeug, was überhaupt keinen Sinn macht am Ende und auch das praktische Leben in kein bisschen irgendwie wirklich verändert, ja, aber man fühlt sich wichtig, ja, irgendwie so ein Punkt im Universum und über das Universum zu reden und wie alles irgendwie zusammenfließt und die Philosophen und gerade war dieser Moment und jetzt schon wird er nie wieder so sein und so weiter und du redest irgendein Zeug auf einmal war das, als Jesus da mir begegnete, als ob ein Vorhang in meinem Leben aufgeht und alles wurde glasklar. Auf einmal hat es alles Sinn gemacht. Auf einmal war alles klar, dass mit Jesus stimmt. Das, was mir die Leute vorher versucht haben, immer zu erklären, immer zu sagen, und was ich nicht geglaubt habe, wo ich diskutiert habe, ja, auf einmal war es einfach klar, dass mit Jesus stimmt. Dass mit dem Kreuz stimmt, Jesus gibt's. Er ist für mich gestorben und auferstanden. Und in dem Moment habe ich geglaubt. In dem Moment habe ich einfach geglaubt. Man würde sagen, das war mein Bekehrungserlebnis. Ich habe nichts nachgesprochen, aber ich habe in meinem Herzen geglaubt. Ich wusste, dass mit Jesus stimmt. Ich weiß, von dem Moment an war ich errettet. Ja, also wenn ich danach gestorben wäre, wäre ich bei ihm gewesen, keine Frage. Ja, weil ich habe einfach in dem Moment geglaubt. Es war real. Und das hat alles verändert. Stellt ihr alles. Im Moment, plötzlich, ne, der große Antityp kann über nichts anderes mehr reden. Ich denke, ich schwebe über die Therapieeinrichtung. Also ich habe nächtelang am Fenster gesessen dort im Sommer und habe geheult stundenlang vor Dankbarkeit. Hatte kein theologisches Verständnis, was Dankbarkeit überhaupt ist. Heute hören wir Predigten über, du musst dankbar sein, richtig, weil das ist gut für dich und Gott sagt es und so weiter. Und da hast du den richtigen Fokus. Stimmt ja auch alles. Aber da war es so, diese Dankbarkeit floss aus der Begegnung mit ihm, nicht aus einem theologischen Verständnis, was nicht falsch ist, sondern aus einer Begegnung heraus, wo ich so dankbar war und ich einfach stundenlang da saß und einfach danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Alles mit Gott gemacht ab da. Ich habe gesagt, Jesus, also wenn du jetzt in meinem Leben bist und wenn du gut bist, dann muss ich alles mit dir machen. Ich muss es ausnutzen. Also wenn Gott mit mir ist, dann muss ich das ausnutzen. Ja, dann muss ich das gebrauchen. Ja, ob ich nun einen Brief schreibe oder ob ich irgendwas mache, Jesus, sei dabei. Mach mit, hilf mir, das zu tun. Ja, so in jedem kleinen Ding, in allen kleinen Sachen. Und ich hatte dann noch ein vielleicht richtig cooles Erlebnis, was ich noch erzähle, noch auf der Therapieeinrichtung. Ein paar Wochen später bekam ich Suchtdruck. Und für die von euch, die sich auskennen mit so Suchterkrankungen, dass die Heroin-, Kokainabhängigen und so weiter, die haben noch nach 10 Jahren später, kann das sein, dass sie so richtig physische Entzugserscheinungen kriegen, wo sie richtig physisch nach Drogen lechzen sozusagen, obwohl sie 10 Jahre keine genommen haben. Ja, das kann passieren. Ja, so, und ich hatte sowas, körperlich clean, entgiftet, und ich lieg an einem Sonntagnachmittag im Bett, schwitze wie und zittere, zapple wie ein Fisch an Land. Ich habe nur die Spritze vor Augen. Ich bin so, mich zieht es so übernatürlich, muss man einfach sagen. Ja, also wirklich dämonisch in diese Richtung. Aber ich wollte eigentlich nicht. Ich wollte keine Drogen mehr nehmen. Ja, es war nicht, ich war eigentlich glücklich, frei zu sein. Und dieses zog mich aber so stark, dass ich mich irgendwie nicht dagegen wehren konnte. Ich habe zu Gott gesagt, Herr, also ich habe mich erinnert daran, dass die Leute auf der Therapie gesagt haben, Jesus macht die Gefangenen frei. Das war die Erinnerung, die plötzlich in mich reinfiel. Jesus macht die Gefangenen frei. Und dann habe ich ein ganz ehrliches Gebet, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe, aber es ging ungefähr in die Richtung. Ich habe gesagt, Jesus, ich will keine Drogen mehr nehmen, aber wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann bin ich hier weg. Ich kann nicht, ich schaff's nicht, es ist zu stark. Du musst mir helfen. Irgendwas in die Richtung. Aber das war nicht so ein Gott den Arm verdreh Gebet. Ja, wenn du nicht das und das machst, dann, nee, das war echt. Ich hatte einfach keine Power. Ich habe meine Schwachheit zu Gott gebracht. Ja, um, wenn du einen theologischen Ausdruck dafür haben willst. Und hab das gemacht. Und dem, das war so krass, kam etwas in den Raum. Und es war der Friede Gottes, der Shalom Gottes, der spürbare Friede, es war so krass, es war die ganze, am Zittern, Schwitzen, ja, nur die ganze Stress im Raum, die ganze Panik, das Gehen, die Furcht, ja, die dämonische Atmosphäre, alles, weg war's. Mit einem, war's alles weg. Die ganzen Bilder, das ganze Zittern, das Schwitzen, ich wurde total ruhig, total still. Alles war verschwunden, alles, jedes Symptom, alles war weg. Und ich bin eingeschlafen, in diesem Moment, ja, kurz, weiß nicht, wie lange ich geschlafen habe, vielleicht eine Stunde, ich habe keine Ahnung. Bin aufgewacht und habe seitdem, so 1999, muss April, Mai, keine Ahnung, irgendwas in der Drehe gewesen sein, Frühling, habe seitdem nie wieder, seit 1999 um 2020, okay, nie wieder Suchtdruck gehabt. Nie wieder ein Problem mit Drogen, nie wieder irgendetwas in der Richtung. Ich habe in der Drogenszene gearbeitet. Drogenabhängige haben ihren Stoff bei mir in die Toilette gespült. Ich habe zig Leute auf Therapien gefahren, haben sich bekehrt bei mir. Und ich habe nie auch nur ansatzweise eine Versuchung, auch nur ein bisschen gehabt, jemals wieder sowas zu nehmen. Wenn ich daran denke, über das, was ich euch gerade erzähle, dann sehe ich einen Schwarz-Weiß-Film. Ich gucke mir einen Film an von einer Person, von der ich mental weiß, das war ich, aber keinerlei emotionale Verbindung mehr habe. Es ist einfach nicht da. Ich weiß, ich war das, aber ich habe keinen Bezug mehr. Es ist einfach nicht mehr da. Warum? Weil wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Es ist etwas Wahrhaftiges passiert, eine wirkliche, echte Transformation, ja, von innen nach außen. Und das ist so gewaltig. Und deswegen liebe ich die Gegenwart Gottes. Deswegen liebe ich es, Menschen in eine Begegnung zu führen. Deswegen liebe ich es. Und mir ist es so wichtig, dass wir nicht nur Theologie wissen. Mir ist es so, und ich bin selber ein kleiner Theologe, nicht ausgebildet, okay, aber ich liebe mit Leuten drüber reden und sprechen und tief gehen und reingehen und was bedeutet das und so weiter. Aber was mir wichtig wichtiger ist als das, ist, dass wir eine Erfahrung machen mit dem, was wir glauben. Dass wir nicht nur angeschwollene Köpfe haben, sondern dass wir ein Herz haben, was von einer Begegnung sprechen kann. Was sprechen kann, das habe ich erlebt, das ist wirklich passiert. Das, diese Begegnung, das ist, was ich verstehe vielleicht nicht alles, aber ich weiß, er lebt und ich kann für dich beten, weil ich weiß, dass auch du eine Begegnung mit Gott haben kannst. Weißt du, dass wir nicht nur diskutieren, sondern dass wir eine Begegnung tragen. Dass wir Menschen sind, die seine Gegenwart tragen und die das auch in Anspruch nehmen. Die wissen, hey, wenn er mit uns ist, dann ist er mit uns auf der Arbeit, dann ist er mit uns im Alltag, dann ist er mit uns an der Bushaltestelle, er ist mit uns im Kindergarten, er ist mit uns in der Schule, er ist mit uns in der Uni, er ist egal, wo wir sind, mit uns. Und wir sind Repräsentanten von diesem Jesus. Und wenn Menschen eine Begegnung mit Gott haben, ändert sich etwas. Es ändert sich etwas.
Danke, Jesus. Ich wollte euch gerne nochmal darauf hinweisen, ja, dass ihr das Buch gerne mitnehmt. Ja, es ist, ich habe das über Jahre geschrieben, es ist Herzensblut da drinne und ich hätte nicht erwartet, dass das daraus wird. Das heißt, es ist jetzt, ich weiß gar nicht, es gibt es seit 3 oder 4 Jahren, ich weiß nicht so genau, aber es geht immer noch und ich kriege immer noch Zeugnisse von komplett transformierten Leben. Von Menschen, denen einfach die Lichter angehen, bis hin zu Stories, wie Leute fallen lachend vom Stuhl von der Gegenwart Gottes oder einfach haben eine Gottbegegnung oder werden frei von Sachen. Also nehmt's mit, auch als ein Geschenk. Es ist, ich denke, relativ einfach geschrieben. Es ist jetzt nicht irgendwie mega kompliziert. Und dann ist noch hier die CD von meiner Frau, die aus einer Zeit kamen, die sehr, sehr, sehr herausfordernd waren. Also eine sehr, sehr heftige Zeit. So eine Zeit, wo du nicht siehst, was du glaubst. Ja, so eine Zeit, wo du Dinge erlebst, die nicht in deine Theologie passen. Und du trotzdem dran bleibst, ja, und trotzdem am Herrn und trotzdem an seinen Zusagen. Das heißt, das sind nicht nur einfach irgendwelche Lieder, sondern das ist wirklich auch, da ist wirklich was drauf, ja. Wenn du beides zusammen kaufen willst, dann kriegst du das zum Sonderpreis von nur 45 Euro. Na, das war ein Spaß. Also 25, sonst die CD ist 16, das Buch ist 14. Also sparst du ein bisschen was und das muss man dann kaufen, ne? Wenn man was sparen kann, muss man kaufen, weil hast du Geld gespart, wenn du es gekauft hast. Okay. Und ansonsten würde ich euch auch noch, könnt ihr gerne hier so ein Ding, das ist kostenlos, könnt ihr mitnehmen, das ist einfach nur unsere Webseite. Wir machen Seminare in Imst auch, in Österreich, weiß ich, wer von euch das Missionswerk dort kennt, von Maria Prehan. Wir sind 2-mal im Jahr dort, sind 5 Tage, also wenn du mal so richtig eingelegt werden willst, bist du herzlich willkommen. Ja, ich weiß, dass einige von euch da schon mal waren, könnt ihr mal winken, die schon mal mit mir in Imst waren. Ja, und wie war das? So? Mega, mega, okay, ja. Der Daniel war auch schon da, weiß ich auch, er hat gerade nicht zugehört, preis dem Herrn. Und das ist also die Zeugnisse, die da rausgehen, das ist Wahnsinn. Also von schweren psychischen Krankheiten über körperliche Krankheiten, über einfach Offenbarungen oder Verhaltensweisen, die man angelernt hat, sein ganzes Leben. Eine Geschäftsfrau konnte sich nie freuen. Ja, sie konnte sich nie, sie hat nie Freude, weil sie hat gelernt, dass es nicht korrekt ist, wenn man lacht. Weil wenn die Zähne vorkommen und so weiter, das ist einfach nicht korrekt. Ja, man kann lächeln, so, aber nicht. Und so, ne, das hat sie im Geschäftsleben auch gelernt, immer und so weiter. Und die war so ganz korrekt, ja, so eine korrekte Lady. Und die hat so erwischt, ja, die war dann die erste, die am Anfang wollte sie abreisen, nach dem ersten Abend. Und dann hat sie gesagt, ich habe zu viel Geld bezahlt, ich kann nicht abreisen. und dann hat sie Gott so erwischt, ja, also dass sie die erste war, die am Lachen, am Boden liegen, am was weiß ich was, also Wahnsinn. Und dann hat sie uns die Story erzählt am Ende, dass sie eine schwere Allergie hatte, wo sie eigentlich nur noch weißen Reis essen konnte. So krass. Und sie hat uns ein Foto gezeigt von ihr, was passiert, wenn sie was anderes isst. Und du siehst eine Frau, ich habe sie nicht wiedererkannt, total geschwollen, alles rot, überall irgendwelche Pickel. Und da steht vor mir eine wunderschöne Frau und erzählt mir das so und sagt, ich bin hierher gekommen und nach 2 Tagen, nach dieser Botschaft, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich will das nicht mehr. Ich bin geheilt. Das habe ich ihr nicht gesagt. Das hat ihr keiner gesagt. Du sollst jetzt was anderes essen. Nichts. Sie hat einen Glauben in sich gehabt durch die Botschaft des Evangeliums, das, was ihr hier hört. Ja, und hat gesagt, ich fange jetzt an zu essen. Ihr Mann am Schwitzen, was machst du da? und sie hatte keine Probleme mehr. Komplett geheilt, komplett wiederhergestellt. Das ist 3-4 Jahre her. Sie bezeugt es immer noch. Ja, es ist schwere Rückenschmerzen. Einer ist von dieser Lungenkrankheit, C, wie heißt die, C? CPD, ja, geheilt worden, ja, die ist eigentlich unheilbar, ja, ärztlich bestätigt. So, solche Sachen, ja, die einfach passieren in der Botschaft, die passieren meistens nicht, weil ich die Hand auflege, ja, und das ist auch, was ich daran so liebe, sondern weil Menschen die Botschaft von dem Evangelium von Jesus Christus ergreifen und nehmen und die Auswirkungen davon empfangen. Danke, Vater, danke für deine Gegenwart in diesem Haus. Danke für deine Wellen von Liebe, Jesus. Danke für Leichtigkeit und Freude, Jesus. Danke, dass dein Joch sanft ist, seine Last leicht ist, Jesus. Wir wollen demütig sein und von dir lernen, Herr Jesus. Du bist demütig und sanftmütig. Wir wollen dein Joch auf uns nehmen, Jesus. Nicht unser eigenes, nicht ein religiöses, Herr, sondern wir wollen das, was du trägst in uns, Herr. Jesus, danke, Herr, dafür. Heiliger Geist, du bist so willkommen. Du bist so willkommen, uns Jesus zu zeigen. Jesus groß zu machen. Du bist so willkommen hier, uns in Freiheit zu führen. Herr, weiter auch Süchte und schlechte Gewohnheiten zu brechen. Du bist so willkommen, das Bild des Sohnes in uns hervorzubringen, Herr. Es sichtbar zu machen. Halleluja, Ehen zu heilen, Herr. Beziehungen ganz zu machen. Herzen, Herr Jesus, die du uns neu gemacht hast, Jesus, Herr, in die Fülle zu bringen. Danke, Heiliger Geist, Herr. Wir empfangen das im Glauben, Herr Jesus. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für Transformation. Wir danken dir für eine Gnade, die uns in Transformation führt, Jesus. Eine Befähigung des Himmels, zu leben wie dein Sohn. Und nicht aus unserer Kraft, sondern aus deiner, Herr. Jesus, ich bete für den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dass es explodiert in unseren Herzen. Dass wir dich nicht nur vom Hörensagen kennen, sondern dass wir sagen können, unsere Augen haben dich gesehen, Herr. Dass wir wirklich eintauchen in eine echte Begegnung mit dir. In Jesu Namen, Herr. Dass wir anders hier rausgehen, als wir reingekommen sind, Jesus. Halleluja, wir lieben dich, Herr. Wir lieben deine Gegenwart. Lass es einfach diese Wellen immer weiter reinkommen und hilf uns, sie zu surfen, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Amen. Herr, wenn dich der Heilige Geist berührt, während ich predige, ja, dann von mir als Sprecher hast du die Erlaubnis, das zu genießen. Amen. Ja, also es, eine Begegnung mit ihm kann alles ändern. Und das ist, was ich will. Ich will, dass du verändert wirst. Ja, dass du mehr in das hineinkommst, was Gott für dich hat. Und dass deine Ehe gesund wird und mehr in das hineinkommt, was Gott für sie hat. Das einfach, weißt du, ich glaube, dass diese herrlichen geistlichen Realitäten, die Gott für uns hat, dass sie tatsächlich messbar werden in unserem Alltag. Dass sie tatsächlich eine Veränderung bringen. Nicht nur sonntags, ein schönes Gefühl und Halleluja, sondern dass sie wirklich am Montag wirken. Amen. Dass sie tatsächlich, wenn du montags aufstehst, ja, und in den Alltag gehst, dass du eine andere Perspektive hast. Dass es nicht darum geht, oh Herr, hoffentlich ist heute alles gut, hoffentlich machst du heute alles gut, hoffentlich sind alle nett zu mir und hoffentlich wird es nicht so schwer, sondern dass Herr, danke, dass du heute in allen Umständen und Situationen durch mich hervorkommst. Danke, dass du sichtbar wirst. Danke, dass ich nicht mich ärgern muss und ausrasten heute. Danke, dass ich in deinem Frieden leben kann, Jesus. Danke, dass ich Menschen begegnen kann, wie du ihnen begegnen würdest. Danke, dass ich heute mutig sein werde, Jesus. Danke, dass ich Risiken eingehe, Herr. Danke, Jesus, dass ich geliebt bin und dass nichts und niemand das ändern kann. Ich meine, come on, das ist eine andere Perspektive aufzustehen, oder? Das ist eine andere Perspektive als, Herr, mach meinen Tag leicht. Es ist, Herr, lass mich in den Umständen strahlen. Amen. Es ist, lass mich leuchten. Ja, einer meiner absoluten Favorite-Prediger, die noch leben, ist Dan Moeller, und er sagt immer, hey, warum ist das so komisch? Jeder von uns, der, ne, wenn du auf eine Orange auspresst, würde sich wundern, wenn was anderes als Orangensaft rauskommt. Aber warum, wenn man einen Christen presst, kommt alles außer Jesus raus, richtig? Weil eigentlich sollte, wenn man uns presst, Jesus den Raum füllen. Amen. Wenn der Teufel dich drückt, sollte Jesus den Raum füllen, sodass der Teufel sich es dreimal überlegt, ob er dich nicht nochmal anfassen sollte. Weil jedes Mal, wenn er dich anfasst, kommt Leben aus dir raus, kommt Prophetie aus dir raus, kommt eine Deklaration aus dir raus über das, was Gott über dein Leben, über deine Familie, über deine Stadt gesprochen hat. Jedes Mal, wenn er dich entmutigen will, sprichst du die Wahrheit. Meinst du, der hat noch lange Bock, immer wieder zu kommen? Weil jedes Mal, wenn er dich anfasst, haust du ihm eine rein. Das ist doch der Hammer, oder? Und es ist, wir dürfen lernen, einen Shift in unserer Denkweise zu haben, in unserem, was alles damit zu tun hat, dass wir erkennen, wer wir sind. Ja, weil diese Waisenmentalität, diese ungesunde Perspektive, dass ich muss es selber schaffen und hoffentlich reicht's und hoffentlich ist es genug und hoffentlich ist die Welt nett zu mir. Ja, dieses so, und wehe, jemand ist nicht nett zu mir, dann werde ich es ihm aber zeigen. So diese komische Haltung, dieses Ungesunde, ja, das will Jesus rausreißen und diese Sohnschaft in uns hervorbringen. Diese wirkliche Identität in ihm, diese Demut, diese Klarheit, diese Stabilität. Und wenn du sagst, hey, ja, da bin ich aber nicht, dann kann ich dir sagen, okay, wir sind alle auf einer Reise. Ich meine, das ist eine Identität, ist einer meiner, neben Gegenwart Gottes und noch ein paar andere Themen, einer meiner Hauptlieblingsthemen. Aber weißt du warum? Es ist interessant, dass die Menschen, die mit manchen Dingen die meisten Probleme hatten, es kann sein, dass dort deine größte Berufung liegt, ja? Weil ich war, wenn du mich kennen würdest, ich war so unsicher, du würdest nicht glauben, dass ich überhaupt öffentlich predigen könnte. Ich habe beim Einkaufen in einem Laden, um einen Stift zu kaufen, so geschwitzt, weil ich nur Gedanken darüber hatte, was die Verkäuferin über mich denkt und nicht, weil sie so hübsch war und ich sie gerne daten würde, sondern einfach nur, wie komme ich rüber? Wie komme ich an, wie sehe ich aus, was sagen die anderen, was denken die anderen, oh, diese ganze ist eine Sklaverei, nennt sich Menschenfurcht, richtig, nennt sich eigentlich Unsicherheit, weil wir identifiziert sind über das, was die anderen sagen, statt über das, was Gott sagt, weil wir manchmal mehr glauben, was die anderen sagen, manchmal ist uns wichtiger, was die anderen sagen, als das, was Gott eigentlich sagt, und dann kommt der Feind und flüstert dir seine Lügen ins Ohr und du denkst, es stimmt. Du sagst, ja, das stimmt, ja, das ist so. Und das ist genau das Problem. Stimmst überein mit der Lüge und Gebundenheit kommt in dein Leben. Ja, die Freude verschwindet. Und es ist nicht mehr diese Leidenschaft und Leichtigkeit da, die wir als Christen eigentlich tragen dürfen. Und zwar, hör mir gut zu, mitten in den Umständen, nicht wegen den Umständen. Christ sein, Jesus folgen, bedeutet nicht, alles wird immer super einfach und easy und alles wird gut, sondern was es bedeutet, ist, Gott ist mit dir in allen Umständen und Situationen und hilft dir tragen. Und das ist einfach und gut. Das ist der ganze Punkt, ja. Wenn mein einziges Ziel ist, dass Jesus offenbar wird, dann gibt es theoretisch keine Situation mehr, die mich entmutigen kann. Warum? Weil es nicht darum geht, oh, wenn sich das mal ändert, dann, sondern Herr, ich will strahlen mittendrin. Ich will leuchten mittendrin. Ich will reagieren wie du. Wenn Leute gegen mich sind, vergeben und lieben und glücklich bleiben. Ja, wenn so viel machen wir abhängig von den Umständen um uns rum. Wenn Jesus uns ein völlig anderes Leben vorgelebt hat, oder? Ein völlig anderes Leben. Ein freies Leben. Ein Leben nicht abhängig von allem drumherum und allen Umständen. Ein Leben der Freiheit, ein Leben der Liebe. Das ist, was ich leben will. Das ist, wofür ich bete. Das ist, wofür ich glaube, Gnade da ist. Seht ihr, die Bibel gibt uns absolut unmögliche Aufträge. Schon mal gemerkt? Unmöglich. Absolut unmöglich, ja? So, seid heilig, wie ich heilig bin. Liebt, wie ich euch liebe, ja, legt euer Leben nieder, wie ich mein Leben niederlege, ja, macht zu Jüngern alle Nationen, ist easy, oder? Ist kein Problem, ist kein Ding alles, ja, total einfach. Check, Jesus, hast du nicht was Schwereres für uns? Ich meine, ist ja total einfach, ja. Wenn du eine Frau lüstern anguckst, hast du die Ehe mit ihr gebrochen. Utsch, ja, ich meine, wenn du denkst, du nah, dann wirst du in der Hölle schmoren. Echt jetzt? Ich meine, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Auto gefahren bist, aber es gibt so ein paar Idioten da draußen. er schraubt das Level von dem Anspruch sowas von in die Höhe, richtig? Sowas von, er geht so hoch darin. Und wisst ihr, warum er das macht? Wisst ihr, warum er das macht? Nicht, damit wir es versuchen und dann denken, ja, es hat er bestimmt nicht so gemeint, ja, weil es geht irgendwie nicht, sondern weil er möchte, dass wir an unser Ende kommen. Aber nicht, damit wir da bleiben, sondern damit wir seine Kraft anstatt unserer Kraft zu leben lernen. Denn hier ist das Ding, wir leben durch ihn, nicht zuerst für ihn. Ich habe ein Video mal gemacht, ich mache so Brot- und Wein-Videos, so Kurzvideos im Internet, und da habe ich mal ein Video gemacht, schon viele Jahre her, die Überschrift hieß, ich folge Jesus nicht mehr. Mann, habe ich ein paar religiöse Geister aufgescheucht, die garantiert das Video nicht geguckt haben, aber direkt kommentiert haben. Was da alles mal zum Vorschein kommt. Aber ich meine, das ging ja noch im Vergleich zu meiner Lehre über die Frau im Christentum. Oh Mann, dafür wurde ich schon gekreuzigt, gevierteilt, habe schon 5-mal in der Hölle geschmort. Na egal. Jedenfalls, ich folge Jesus nicht mehr. Ja, und dann sagst du, wie, du folgst Jesus nicht mehr. Ja, ich gehe nicht, versteht ihr? Wir haben manchmal das Ding so, Nachfolge. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Nun, das Ding ist aber, wir kennen ihn jetzt nicht mehr nach dem Fleisch, richtig? 2. Korinther 5. Du siehst ihn nicht vor dir herlaufen. Du kannst nicht wie die Jünger ihm hinterhergehen. Ja? Und ich meine nichts gegen What would Jesus do Armband, aber es wird ziemlich, ne, wenn du dir immer überlegst, okay, was würde jetzt Jesus tun? Ja, also ich würde jetzt am liebsten ausrasten und ihm eine reinhauen, aber Jesus würde das nicht tun, also schreiß mich zusammen. Ja, tatsächlich ist das besser für uns alle, wenn du das so machst, richtig? Ja, aber es ist eigentlich keine Freiheit. Es ist eigentlich Religion.
Ich lieb dich, Bruder.
Eigentlich finde ich, du bist totaler Idiot. Ich kann nicht deine Gegenwart ertragen, ja. Und ich möchte auch nicht, dass du in meinem Hauskreis bist. Und am Sonntag setze ich mich weit von dir weg. Aber ich muss dich ja lieben, ne? Und wenn wir uns sehen, dann ich liebe dich auch, ja. So, das ist nett für die Gesellschaft, okay? Aber es ist fake. Es ist nicht real. Es ist nicht Transformation. Es ist nicht eine von innen nach außen Veränderung. Es ist eine aufgesetzte Veränderung. Es ist nicht wahr. Es ist Religion. Okay? Und das ist, wenn wir Jesus nur hinterhergehen und versuchen, das zu tun, was er getan hat, werden wir total scheitern, weil erstens können wir das gar nicht aus eigener Kraft, ist nicht möglich. Und zweitens ist es mega anstrengend. Das Ding ist, neutestamentlich in einem neuen Bund, aus einer Perspektive nach dem Kreuz, bist du in Jesus hineinversetzt worden. Er ist in dir und du bist in ihm. So in gewissem Sinne lebt er, je mehr du dein Leben lernst niederzulegen, lebt er durch seine Kraft durch dich. Das nennt sich Gnade. Gnade ist nicht nur, oh, ich bin begnadigt und komme in den Himmel. Gnade ist die befähigende Kraft Gottes, um seinen Willen zu tun. Er befähigt dich, das zu tun, was du nicht kannst. Ich meine, deswegen ist Religion so tödlich, weil Religion versucht immer noch, es selber zu machen und versagt konstant, das zu erreichen, was Gott will. Die ganze Zeit. Und die von uns, die ganz gut darin geworden sind, legen diese Laster noch auf andere. Ja? Und kein Wunder, dass wir ausbrennen, dass wir nicht mehr können, dass unsere Freude geraubt wird, dass wir keinen Bock wirklich auf Jesus haben. Wir halten nur die Regeln. Ja? Und solange wir ein gewisses Level erhalten, ist ja alles gut. Ja? Das ist genau das, worüber wir gestern gesprochen haben. Ja? Innen dreckig und außen eine Show. Das ist, weißt du, hier ist der Punkt. Das Evangelium ist daran nicht wirklich interessiert. Die gute Nachricht ist daran interessiert, dass in dir eine Veränderung stattfindet, die von innen nach außen geht. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet tatsächlich, ob du mir das glaubst oder nicht, dass es die Möglichkeit gibt, dass du dich gar nicht mehr ärgerst. Es bedeutet tatsächlich, dass du nicht managst und versuchst, irgendwas zu unterdrücken und zur Seite zu schieben und dann vielleicht kommst du bei deinem Therapeuten mal raus oder eben bei deinem Ehepartner, je nachdem. Sondern was es bedeutet ist, dass du wirklich frei wirst. Und dass, wenn Ärger gegen dich kommt, du gar nicht mehr dich ärgern musst, das wäre Freiheit. Das wäre Transformation. Und dann sagst du, Konrad, das ist eine Wunschvorstellung. Nein, das ist das Evangelium. Das ist, was passiert, wenn du in Christus bist. Und ja, es ist ein Prozess. Ich spreche nicht davon, obwohl ich Menschen kenne, die das erlebt haben in einem Nu. Boom. Und das war so. Und die leben das. Ist bei mir nicht so gewesen. Es ist ein Prozess, den ich erlebe, der aber funktioniert. Und deswegen predige ich ihn, weil er funktioniert. Und weil es ein so schönes Leben ist, wenn du nicht mehr nur versuchst, etwas zu sein, sondern wenn du es tatsächlich bist. Weil das ist ein Leben aus Identität. Versteht ihr, jetzt überlegst du nicht, was Jesus tun würde, jetzt tust du es. Es kommt aus dir raus. Es ist nicht mehr ein Versuch, es ist nicht mehr eine Maske. Es ist nicht mehr ein frommer Moralclub, der sagt, ja, wir halten auch mal die Regeln, so, ja, wenn du zu uns kommst und auch die Regeln hältst, dann bist du dabei. So, das ist nicht das Ding, sondern wir haben jemanden, der mit, und hier ist das Krasse, ja. Jesus, wenn du zu reparieren gewesen wärst, hätte er dich repariert. Es war leider nicht möglich, deswegen hat er dich umgebracht. Er hat dich gekillt, okay? Und er hat gegrinst dabei. Ja, also okay, das war jetzt ein bisschen läppsch gesagt, ja, auf Sächsisch läppsch gesagt, weil Jesus da nicht bei gegrinst hat, als das passiert ist. Weil das ist nämlich, was am Kreuz mit dir passiert ist. Du hingst mit ihm an diesem Kreuz. Ja, das ist Identifikation. Du hingst mit ihm an diesem Kreuz. Und dort hat er deine alte, sündige Natur gekillt. Dein altes Wesen, die Adamsnatur, wurde gekreuzigt. Sie wurde beschnitten, das Herz wurde neu. Ich meine, wir lesen das in Hesekiel. Ich gebe euch was? Ein neues Herz. Ja? Manche predigen Jeremia, oh, das böse Herz, wer kann es heilen? Ich predige lieber Jesus, er hat mir ein neues gegeben. Es ist tatsächlich ein großer Unterschied. Ja? Also es ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, neuer Bund und alter Bund. Es ist ein, das war ich früher, das bin ich jetzt. Es ist eine ganz andere Perspektive zu leben, nämlich eine Perspektive von etwas, was zur Verfügung steht und abzurufen ist durch Glauben. Abzurufen ist durch Glauben. Es ist nicht etwas, was du kriegst, es ist etwas, was du hast. Ich predige etwas von dem, was du hast, nicht von dem, was du erreichen musst. Die Frucht ist etwas, was kommt. Aber was ich dir sage hier, ist etwas, was du hast, ob du es glaubst oder nicht, es ist da. Ja, heute Morgen mit jemandem gesprochen, der nicht so mit Jesus zu tun haben wollte und ich habe gesagt, hey, weißt du, ob du es glaubst oder nicht, wenn es Gott gibt, gibt es ihn. Richtig? Und das ist genauso mit den Dingen, die Gott als Realität über dein Leben gesprochen hat. Du bist neu, ob du es glaubst oder nicht. Du hast ein neues Leben und du lebst jetzt, oder du erlebst es vielleicht noch nicht, aber du kannst durch ihn leben, statt für ihn zu leben. Siehst du, zu viele Menschen von uns arbeiten für den Herrn, statt durch den Herrn. Gott braucht nicht deine Anstrengung, um sich besser zu fühlen. Verstehst du, was ich meine? Gott ist nicht derjenige mit Identitätsproblemen im Himmel. Gott ist nicht derjenige, der unsere Anbetung braucht. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Gott ist nicht derjenige, der sagt, ich meine ganz ehrlich, ich mag Dinge ein bisschen überziehen, damit wir sie sehen können, okay? Und das mache ich gerne, ja? Wir sollen die Finsternis aufdecken. Also weißt du, wir manchmal haben wir, ich selber hatte dieses Bild so nach dem Motto, wenn wir Gott lang genug singen, wie groß er ist, dann schickt er uns seinen Segen runter. So nach dem Motto, Gott hat einen schlechten Tag, fühlt sich nicht so wohl. Guckt mal runter. Ah, du bist so groß, Herr. Oh ja, oh, das hört sich, ich fühle mich schon besser. Du bist der Herr des ganzen Universums. Wir lieben dich. Ja. Weiter. Oh ja, mir geht's schon besser. Danke. Ja, und irgendwann, okay, jetzt kann ich euch segnen. Was ist das? Ja, was ist das? Das kann doch nicht sein. Wir reden von diesem herrlichen Gott, der Identitätsprobleme hat oder was? Der irgendwie nicht weiß, wer er ist? Der immer wieder Bestätigung braucht von uns, damit er es nicht vergisst? Wir sind diejenigen, die nicht vergessen sollen, was er über uns gesagt hat. Wir sind diejenigen, die sich ausrichten sollen auf das, was er gesagt hat. Und das passiert in der Anbetung nun mal am allerschönsten, weil wir singen, wenn wir denn Wahrheit singen. Okay, aber es ist ein anderes Thema. Ja, und uns bewusst wird, wir uns ausrichten auf etwas, was zur Verfügung steht. Das heißt jetzt nicht, dass Gott nicht auch souverän handelt und verschiedene Dinge tut. Aber wir als Christen dürfen lernen, das wahrzunehmen, was ist. Ja, hierin ist die Liebe Gottes, 1. Johannes 4,9. Hierin ist die Liebe Gottes, nicht, dass wir für ihn leben, sondern dass wir durch ihn leben sollen. Durch ihn leben ist Leben durch die Kraft eines anderen. Ich stehe nicht morgens auf und verlasse mich auf mich. Ich stehe morgens auf und verlasse mich auf ihn. Es ist ein Leben des Glaubens, des Vertrauens, egal in was für Umständen, egal wie viel Geld ich habe, ob ich viel oder wenig habe, egal ob ich viel oder wenig geschlafen habe, egal ob die Kinder 10.000 Mal wach waren oder was sonst passiert ist durch die Nacht, ich wache auf mit einer Perspektive des Überflusses, weil er in mir wohnt. Hallo? Das ist eine andere Sicht. Nun, wenn ich immer die ganze Zeit auf das gucke, was mir noch fehlt, was ich noch nicht habe, was noch nicht da ist, dann ratet mal, was hervorkommt. Eine Mangelperspektive und du wirst meistens das erleben, auf was du dich ausrichtest. Weil du wirst leben, wovon du überzeugt bist. Und wenn du schon erwartest, dass alles schief läuft heute, was wird wohl passieren? Ja, wenn du schon erwartest, dass hoffentlich, weißt du, du sagst ja dem Teufel, ja, hoffentlich ist der Chef heute nett zu mir. Oh Gott, bitte, lass den Chef heute nett zu mir sein. Da weiß der Feind, okay, den Knopf muss ich also bei dir drücken. Alles klar. Ja, weil hier ist das Ding, wir Christen, wir versuchen, dass unsere Knöpfe niemand mehr drückt. Ja, wir versuchen, den Leuten aus dem Weg zu gehen, die bestimmte Knöpfe drücken. Wir versuchen, wir verlassen Gemeinschaften, weil Leute zu viele Knöpfe drücken bei uns. Und wir mögen nicht, was zum Vorschein kommt. Richtig? Wir verlassen Ehen, weil unser Ehepartner immer wieder einen Knopf drückt und wir beten 100-mal, Herr, änder ihn oder änder sie und es passiert aber nichts und deswegen verlassen wir die Ehe. Nun, ich habe einen anderen Ansatz. Wie wäre es, wenn wir unsere Knöpfe verlieren? Das hat meine Ehe geheilt. Wir hätten uns bestimmt schon, ja, wir wollten uns schon 5-mal scheiden lassen. Ich bin einfach nur ehrlich, okay, sorry. Ja, also es ist nicht alles immer so gewesen. Wir haben so viel heftige, harte Zeiten hinter uns. Diese Botschaft hat meine Ehe gerettet, weil ich aufgehört habe zu beten und zu erwarten, dass meine Frau irgendein Bild erfüllt, was ich gerne hätte. Und wenn sie es nicht getan hat, beleidigt und frustriert zu sein und das Liebe zu nennen. Eieiei. In dem Moment, wo du verstehst, dass du, was wir vorhin gesungen haben, dass Jesus alles ist, was du brauchst und das nicht einfach nur eine fromme Floskel ist, sondern die Realität. Jesus ist jeden Tag alles, was du brauchst, um siegreich zu leben. Jesus ist jeden Tag alles, was nötig ist, um siegreich, so wie er, durchs Leben zu gehen. Heißt das, alle Situationen werden toll? Nein, aber in den Situationen strahlst du wie er. Und er war frei. Und so kannst du frei sein. Frei kannst du nur dann sein, wenn du nicht abhängig bist von den Meinungen, Umständen und Situationen um dich rum. Richtig? Und das bedeutet, du brauchst ein Bewusstsein von diesem Jesus in dir, wer er ist und was er für dich bereitet hat und dass er die Fülle ist, die in dir wohnt. Und wenn er, das ist so gut, wenn er die Fülle ist, die in dir wohnt, dann brauchst du doch nichts mehr, um glücklich zu sein, stimmt's? Das heißt, jetzt auf meine Ehe bezogen, ich brauche meine Frau nicht, um glücklich zu sein. Und doch ist das der Grund, warum viele heiraten. Du machst mich glücklich. Nun, ich habe kein Problem damit, wenn dich jemand glücklich macht. Wenn es aber die Bedingung für die Beziehung wird, hast du ein Problem. Weil in dem Moment, wo deine Frau oder dein Mann nicht mehr das tut, was dich glücklich macht, ja, was machst du dann? Sie verlassen? Gehen? Den Bund in die Tonne treten? Habe ich nicht so gemeint bis ans Lebensende? Hab mich versprochen? Also ich meine, was ist es? Oder bist du ein Mann oder eine Frau Gottes, die steht zu dem, die gesagt hat, das ist ein Bündnis, das ist etwas, was ich eingegangen bin, bis der Tod uns scheidet. Das Problem ist, dass wir unser Glück von Menschen abhängig machen. Das ist das eigentliche Problem. Und du für dich geheiratet hast und nicht für deinen Partner. Nun, okay, ich bin ein bisschen scharf hier, aber das tatsächlich macht frei. Es macht tatsächlich frei, wenn du anfängst, deinen Ehepartner als jemand zu sehen, den du liebst, nicht von dem du Liebe brauchst. Und das hat alles damit zu tun, dass du die Fülle in Christus entdeckst. Weil wenn ich nämlich voll bin, brauche ich meine Frau nicht mehr. Jetzt kann ich sie lieben. Come on, somebody. Das ist so gut. Das ist Freiheit. Nun stell dir eine Ehe vor, wo beide das checken. Himmel auf Erden. Himmel auf Erden. Wo nicht mehr, ich erwarte. Nun, darfst du deine Träume, Wünsche, Erwartungen, Ideen, Fantasien, was nicht, teilen mit deinem Partner und sie sagen, das wäre schön, wenn du, natürlich darfst du, aber mach's nie zu einer Bedingung. In dem Moment, wo es eine Bedingung wird, hast du ein Problem. Du fällst aus der Liebe Gottes. Du liebst nicht mehr, wie Jesus liebt. Weil Jesus liebt nicht, wenn du das und das tust und wenn nicht, gehe ich weg. Solange du dich richtig benimmst, Kai, bin ich an deiner Seite. Aber wehe, du versagst mal, ja? Dann kannst du mich erstmal wieder 5 Jahre suchen. Ich versteck mich. Ich überziehe, okay, ja, ich überdrehe, aber wir checken's, wenn wir Dinge überziehen manchmal, ja? Wir verstehen ein Prinzip dahinter. Wir sehen etwas. Und das ist was Liebe, das ist Transformation. Das ist Auslieferung an ihn. Und wie geht das? Das wäre doch die eigentliche Frage. Ich meine, wie geht das, wenn das alles zur Verfügung steht? Stell dir vor, das steht wirklich zur Verfügung. Stell dir vor, es steht wirklich zur Verfügung, dass du frei sein kannst von Wutausbrüchen. Stell dir vor, das steht wirklich zur Verfügung, dass du nicht ausrasten musst mehr. Dass du nicht mehr sagst, jetzt reicht's aber, ich kann nicht mehr, alles zu viel. Stell dir vor, es gibt mehr als die menschliche Kraft. Weil die wird immer ausbrennen. Das ist das ganze Problem an Religion. Deswegen brennen wir so viel aus. Weil wir das versuchen zu tun, was Gott durch uns tun will. Und es funktioniert nicht und es frustriert. Es frustriert. Es ist frustrierend. Und dann sind wir frustriert mit anderen und mit uns selber. Dann werden wir bitter. Und dann haben wir überhaupt keinen Spaß mehr. Es ist schade. Weil Jesus ist fun. Jesus ist lustig. Jesus ist, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist eine Grinsebacke. Der hat Humor, wusstest du das? Jesus lacht, Jesus macht Witze. Jesus ist nicht schwer und mühselig und beladen, die Last der Gemeinde auf meiner Schulter, Bruder. Und ich sag dir mal, es ist nicht so, dass ich das so leichtfertig sagen kann. Ich bin durch ein paar heftige Sachen gegangen. wo diese Botschaft geprüft wurde. Weil das ist das Problem mit Offenbarung. Du hast nichts davon, es sei denn, sie wird im Leben angewandt. Puh. Aber wenn Transformation stattfinden kann, wenn das wirklich geht, wenn das wirklich möglich ist, können wir wirklich frei werden und wir können wirklich ein Leben leben, was diese Welt nicht hat. Wir können ein Beispiel haben, ein Vorbild sein für etwas, was diese Welt niemals haben wird. Weil sie sucht immer noch, dass irgendjemand ihre Bedürfnisse erfüllt. Das ist, was die Welt ist. Mir fehlt was und ich muss jemanden gebrauchen, damit es mir nicht mehr fehlt. Ich muss etwas machen, damit es voll ist. Nun, wir als, wenn du Evangelist bist, kennst du das bestimmt, ja. Wir sagen den Leuten da draußen, da ist ein Loch in deinem Herzen, das ist so groß wie Gott. Und nur wenn du Gott hineinlässt, dann wirst du Frieden finden und Erfüllung. Ist richtig, aber warum ist denn das Loch dann wieder da, wenn wir in die Gemeinde gehen? Versteht ihr, was ich meine? Was ist passiert mit, ich habe vorhin nochmal das nachgeschlagen, das ist so cool. Was ist passiert mit Genügsamkeit? Das mögen wir nicht, das Wort. Im Zeitalter von höher, weiter, besser, größer, ja, ist Genügsamkeit irgendwie so wie Genügsamkeit? Das passt nicht. Aber weißt du, Genügsamkeit, wenn wir den Sinn dahinter, die geistliche Power dahinter verstehen, ist eine unglaubliche Power. Weißt du, was Genügsamkeit ist? Ja, das heißt hier, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit, aber ist ein großer Gewinn. Ist ein großer Gewinn, 1. Timotheus 6,6, ist ein großer Gewinn. Ich liebe Genügsamkeit. Ich liebe befriedigt sein. Ich liebe voll sein. Ich liebe ganz sein. Ich liebe nichts brauchen. Versteht ihr? Ich mag das. Ich mag das, wenn mir nichts fehlt heute. Heißt das, ich kann nicht träumen? Heißt das, ich habe keine Träume, Wünsche, Visionen? Oh Mann, ich bin voller Vision. Ich habe Riesenträume. Ich hab Ideen, die übersteigen alles. Ja, dafür brauche ich Gott, damit die klappen. Auf jeden Fall. Keine Frage. Aber warte ich mit meinem Glück darauf, bis sie eintreffen? Sind die Bedingungen dafür, dass ich heute glücklich bin? Oder ist Jesus der Grund meines Glücks? Nur wenn Jesus der Grund ist meines Glücks, dann kann ich heute glücklich werden. Und du auch? Wenn Jesus der Grund ist, um happy zu sein, ich hab ihn doch. Hast du ihn auch? Weiß nicht, aber kannst du mal überlegen, ob du Jesus hast. Weil wenn du Jesus hast, ist die Fülle der Gottheit leibhaftig in dir eingezogen. Er wohnt in dir, du hast dieses Loch nicht mehr. Du könntest direkt mal zufrieden sein. Das ist so gut. Das ist so eine gute Nachricht. Ich kann zufrieden sein, bevor mein Ehepartner sich ändert. Ich kann zufrieden sein, bevor meine Kinder sich ändern. Ich kann zufrieden sein, bevor die Situation sich ändert, bevor die Umstände sich ändern, bevor ich das Haus habe. Was für ein cooles Zeugnis. Und in Jesu Namen soll das trotzdem haben. Versteht ihr? Das ist doch das Ding. Wir können alles haben, was wir bereit sind zu geben. Und das ist das Problem, wenn dein Glück von etwas abhängig ist, was du haben willst und vorher wirst du mit Jesus nicht glücklich. Weißt du, wie man sowas nennt im altmodischen Jargon? Ein Götze. Alles, was dein Glück bestimmt außerhalb von Jesus, ist ein Götze. Heißt das, du darfst dich nicht freuen, wenn das Haus kommt oder der Ehepartner? Natürlich darfst du dich freuen, aber es ist nicht die Quelle, aus der du zehrst. Als die Jünger in Lukas 10 zurückkamen, ja, und die Dämonen ausgetrieben haben und das Reich Gottes gepredigt haben und die Kranken geheilt haben, alles, was Jesus ihnen gesagt hat, ja, da kamen sie zurück und sagen, hey, sogar die Dämonen sind uns untertan, wow, ja, vielleicht hast du es auch schon mal von einem Mission Trip bist du zurückgekommen und bist voll begeistert, jemand hat sich bekehrt, jemand wurde geheilt, krasse Sachen sind passiert, yay, und Jesus guckt sie an und sagt, darüber freut euch nicht. Das hast du uns als Auftrag gegeben, Herr. Wir sollen uns nicht freuen darüber. Ich sah den Teufel wie ein Blitz vom Himmel fallen. Okay. Was hat das jetzt damit zu tun? So, ne? Es ist verrückt, ja. Was meinst du? So, ja. Ich sage, nur der Teufel, ja, wenn ihr euch, ich mag nicht viel über ihn reden, aber wenn du dich, gehe davon aus, dass die meisten übereinstimmen würden, er ist gefallen, weil er stolz wurde und sein wollte wie Gott. Ja, und deswegen ist er gefallen. Und die Jünger kommen zurück und haben krasse Sachen erlebt, ja, coole Sachen erlebt, die Jesus ihnen gegeben hat. Die hatten nichts mit ihrer Leistung zu tun, verstehst du? Das hat nichts mit ihrer religiösen Leistung oder was sie gebracht haben. Nichts hat es damit zu tun. Jesus, seine Gnade hat sie ausgerüstet. Gesagt, geht hin und macht das. Okay? Und sie kommen wieder, sagen, wow, das hat geklappt und wir sind die Größten, wir sind so krass, wow. Und er sagt, passt auf, dass ihr nicht stolz werdet. Passt auf, dass ihr etwas nicht vergesst. Nun, und was denn nicht vergesst? Was denn nicht vergesst? Dass alles Gnade ist. Alles ein Geschenk. Alles eine von ihm kommende Befähigung. Und dann sagt er eben, darüber freut euch nicht, sondern, jetzt kommt's, freut euch, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Ja, yeah. Hey, hier, wir waren früher immer, wir waren draußen ganz viel und wenn wir nicht richtig krasse Sachen erlebt haben, dann waren wir depressiv. Wenn wir nicht erlebt, wie Leute geheilt werden, lachen, weinen, umfallen, auf der Straße, in der Stadt, wenn wir nicht krasse prophetische Worte hatten, Worte der Erkenntnis, Leute berührt wurden, dann sind wir nach Hause gegangen und haben gedacht, was haben wir nur falsch gemacht? Wenn wir nur jemanden von Jesus erzählt haben und dabei nicht irgendwas Krasses passiert ist, dann waren wir depressiv. Nach Hause gegangen, dachten, irgendwas stimmt nicht mit uns, was machen wir falsch, was muss ich noch ändern und so weiter. Und das aus einem reinen Herzen raus. War kein böses Herz, aber irgendwas stimmte nicht. Und dann zeigte uns Jesus diese Stelle aus Lukas. Er sagt, darüber freut euch nicht, sondern freut euch, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben stehen. Versteht ihr, er nimmt einen anderen Grund für die Quelle unserer Freude als unsere Leistung. Ich sag das nochmal. Er hat eine andere Quelle für den Grund deiner Freude als deine Leistung. Deine Leistung ist nicht der Grund deiner Freude. Der Grund deiner Freude ist, dass du erlöst bist, ewiges Leben hast, dass er in deinem Leben ist, deine Sünden sind vergeben, du bist frei, keine Verdammnis mehr, es ist erledigt, du hast es geschafft, du hast ewiges Leben. Ich meine, come on, das ist ein Grund zur Freude. Und wenn dieser Grund der Freude da ist, dann kannst du Menschen lieben, nicht weil sie dich bestätigen, sondern einfach nur, weil du sie lieben willst, weil Liebe hat keine Agenda. Liebe liebt sie einfach. Und ob du nun jemanden sagst, Jesus liebt dich, oder ob du für sie betest, oder ob Erweckung ausbricht, oder ob gar nichts passiert und du abgelehnt und angespuckt wirst, deine Freude ist darin, dass dein Name im Himmel steht und nicht in deiner Leistung. Und das kannst du auf alles legen. Ja, das kannst du auch auf deine, was immer du für eine Arbeit tust. Der Grund deiner Freude ist nicht in deinem Erfolg in dieser Welt, sondern in Christus. Amen. Und dann heißt es dort, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sagte, Vater, ich preise dich, dass du das den Unmündigen verborgen hast und du hast es den Unmündigen geoffenbart hast und du hast es den Weisen verborgen. Du hast es denen, die wie Kinder kommen, gezeigt. Und ich finde das so hammer, dieses Wort jubelte im Geist, ja. Hast du schon mal im Geist gejubelt? Hast du gesehen? Ich gerade voll abgegangen bin im Geist. Ich kann das dir nochmal zeigen. Ich halte es kaum noch aus. Siehst du, ich sag dir was, wenn dein Geist jubelt, merkt das dein Körper. Singt Gott in eurem Herzen. Siehst du mich singen? Wenn dein Herz sinkt, bewegt sich dein Mund. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund. Come on. Gott ist so gut. Das ist so der Hammer. Weißt du, dieses Wort, er jubelte im Geist, das heißt hüpfen und springen, das heißt ausrasten. Jesus, stell dir ihn vor, ich weiß nicht, was du für ein Bild hast für Jesus. Ja, ich weiß, so ein. Aber Jesus rastete aus. Er sprang und, Vater, ich preise dich, dass du das verborgen hast, denen, die alles wissen oder meinen zu wissen. Und du hast es denen geoffenbart, den Unmündigen, denen, die wie Kinder kommen. Gnade, Befähigung, Ausrüstung. Er macht dich, nicht du versuchst es. Du lässt dich drauf ein. Alles, was du tun kannst, ist auf Gnade zu reagieren durch Glauben. Das ist, was das christliche Leben beinhaltet, nichts anderes. Ist nichts anderes. Wenn du es runterbrichst, kommt am Ende immer dasselbe. Er macht den ersten Schritt und du reagierst durch Glauben darauf. Das ist, wie das christliche Leben funktioniert. Er hat dich zuerst geliebt, deswegen bist du in der Lage zu lieben. Er kam zu dir, deswegen kannst du jetzt darauf reagieren. Versteht ihr? Es ist nie Religion versucht, zu Gott hochzuklettern. Beziehung, Gott kam zu uns. Amen. Er kam zu uns. Er hat alles zur Verfügung gestellt. Und ich will dir was sagen, du hast alles, was es braucht. Du hast alles, was es braucht, um siegreich zu sein, um deine Umstände zu überwinden, um voranzugehen, um aufzustehen, um gute Entscheidungen zu treffen, um Entscheidungen für deine Ehe, Entscheidungen für deine Familie. Sei kein Opfer mehr. Jesus wurde ein Opfer freiwillig. Seht ihr, das ist das Krasse. Jesus hat ein Opfer gebracht und war dabei nie eins. Weißt du warum? Weil er es sich entschieden hat, es zu tun. Er wurde nicht gezwungen. Und deswegen war er nie ein Opfer und doch brachte er eins. Richtig? Und ich will dir was sagen, diese Opfermentalität ist das, was uns Christen so schwach macht. Die anderen sind schuld, ich kann nicht, weil, das geht nicht, denn, immer ist irgendwas Äußerliches schuld daran, dass du nicht vorangehen kannst. Soll das immer so weitergehen? Was sagt das über das Kreuz? Was sagt das über das, was Jesus vollbracht hat? Es sagt, es hat keine Kraft. Du bist nicht Opfer deiner Vergangenheit. Du bist nicht Opfer deiner Fehler. Du bist nicht Opfer der Fehler anderer. Irgendwann ist Zeit, da rauszukommen. Ja, von mir aus Heilung in Anspruch zu nehmen, von mir aus zu Leuten zu gehen, die dir helfen, professionelle Hilfe zu suchen, was auch immer, was nötig ist. Aber hör auf, ein Opfer zu sein von Dingen, die dir angetan wurden oder die du anderen angetan hast. Das ist vorbei. Es lässt sich nicht mehr ändern. Es ist passiert und Jesus hat dir vergeben. Jesus hat es erlöst. Jesus hat dich freigemacht. Du brauchst heute nicht mehr als Sklave von deinem Gestern zu leben. Ich bin nicht ein Ex-Junkie, ich bin ein Sohn Gottes. Versteht ihr? Meine Identität ist nicht ehemaliger Alkoholiker. Ich war nie ein Alkoholiker, aber das ist so dieses vergiss nie, dass du nicht frei bist, sondern ein ehemaliger Alkoholiker. Sorry, auf menschlicher Weisheitsebene, okay, aber nicht auf dem Evangelium. Da bist du neu, du bist überhaupt kein Alkoholiker mehr. Du bist frei davon. Du bist nicht ein Pornosüchtiger, du bist ein Erlöster, ein Heiliger. Und je eher du dein Denken in diese Richtung änderst, hin zur Wahrheit, selbst wenn du noch mittendrin steckst in diesem Sumpf, selbst wenn du noch mittendrin steckst, selbst wenn du noch festhängst drinne, wenn du anfängst, die Wahrheit zu nehmen und zu sagen, Vater, ich danke dir, ich fühle mich zwar wie ein Heuchler, weil ich tue das immer noch, aber du hast eine andere Perspektive über mein Leben als das, was ich gerade erlebe. Etwas ändert sich in dir, weil die Erneuerung des Sinnes ist Transformation. Seht ihr, lasst euch verändern, transformieren, verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes, richtig? Indem ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Römer 12, 2. Ja, und davor heißt es, dass unser Leben ein vernünftiger Gottesdienst ist, wenn wir es auf den Altar legen. Und da hast du es wieder. Vernunft ist volle Hingabe. Wenn ich schon mal gefragt habe, was ein vernünftiger Christ ist, volle Hingabe. Hier bin ich, Herr, ich lege mich auf den Altar, lass das Feuer fallen. Ja? Zeig mir deine Perspektive, Jesus. Zeig mir deine Sicht. Ja? Änder mein Denken. Lass den Sinn Christi, den du mir geschenkt hast, nach 1. Korinther 1 am Ende, ja? Lass den Sinn Christi hervorkommen. Oder 2 am Ende. Lass ihn sichtbar werden. Lass mich denken wie du, Herr. Lass mich wirklich Buße vollenden, weil Buße heißt zu denken, wie Gott denkt über die Probleme in deinem Leben. Siehst du, die meisten Leute tun nur Buße ein kleines Stück. Sie sagen, oh, tut mir leid. Und dort bleiben sie stehen. Und das Problem ist, dass sie dann am nächsten Tag genau dasselbe wieder machen. Du brauchst die Perspektive Gottes über die Situation, von der du Buße getan hast. Du, das ist Buße, die Metanoia, die Veränderung des Denkens hin zu Gottes Perspektive. Und er sieht dich nun mal nicht als Sünder. Er sieht dich nun mal nicht als Versager. Er sieht dich nun mal nicht als jemand, der es nicht auf die Reihe kriegt. Er sieht dich nun mal nicht als den, der immer Fehler macht und der da nie rauskommt und der nie... Nein, vergiss es. Was andere über dir gesprochen haben, okay, in dem Moment, wo du es realisierst, dass sie es getan haben, realisiere, was er über dir spricht und ersetze es mit dem, was er über dir spricht. Deine Eltern haben dein ganzes Leben gesagt, du bist ein Versager. Na und? Heute stehst du hier mit Gott, die Vergangenheit ist erlöst. Gott sagt nicht, du bist ein Versager. Trenne dich von den Lügen und empfange, was Gott über dir sagt. Und dabei kannst du immer noch deine Eltern lieben und immer noch ehren, obwohl sie diese Fehler gemacht haben, weil es hat nichts mehr mit dem zu tun, was du heute bist. Warum leben wir so, als ob das alles so wertvoll ist? Und dann gehen wir immer wieder da rein in unsere Vergangenheit. Und ja, ich bin heute halt so, weil das damals war. Wo ist das denn eine gute Nachricht? Wo ist das denn eine gute Nachricht? Manche sagen, und ich würde ja sogar sagen, ja, es stimmt, du bist ein Ergebnis deiner Entscheidungen heute. Ja, würden wir so sagen. Aber das Ding ist, ich stimme damit nicht mehr überein. Ja, du bist vielleicht ein Ergebnis der Entscheidung, die du getroffen hast in deinem Leben heute. Aber eigentlich die Wahrheit ist, du bist ein Ergebnis seiner Entscheidung am Kreuz. Und wenn du das siehst, dann ändert sich deine Perspektive über dich selber. Denn du bist nicht deine Vergangenheit. Du bist das, was Christus über dir deklariert hat. Du bist das, was er am Kreuz vollbracht hat. Das ist dein wahres Wesen. Deine wahre Identität ist zu sein wie er, ist zu leuchten wie er, ist zu leben wie er. Dafür gibt es Gnade. Siehst du, wenn irgendeiner hier ist heute Morgen und sagt, Jesus, ich möchte das, ich möchte so leben wie du. Weißt du, wer kommt wie ein Wirbelwind und sagt, ich helfe dir? Der Heilige Geist, weil er spricht immerzu von Jesus und er macht nur Jesus groß. Rate mal, wie er ihn groß macht. Wir denken, er macht ihn groß, wenn wir die Hände heben im Gottesdienst. Das ist ein Prozentteil davon. Er macht Jesus groß, indem er dich in sein Bild verwandelt. Versteht ihr? Das ist sein Lieblingsjob. Und wenn jemand sagt, ich möchte sein wie Jesus, Jesus, zeig mir, wer ich wirklich bin. Schumm, hier bin ich. Was kann ich für dich tun? Der Parakletos, der zur Unterstützung herbeigerufene, der kommt, um dir zu zeigen, wer du bist. Der kommt, um Jesus vorzustellen. Ja, es heißt, der Heilige Geist führt in die Wahrheit, stimmt's? Nun, wer ist Wahrheit? Wahrheit ist nicht eine Lehrmeinung, Wahrheit ist eine Person. Sie heißt Jesus Christus und der Heilige Geist führt dich in Jesus Christus. Er führt dich in deine neue Identität, in deine neue Stellung, in deine neue Sicht, in das hinein, wer du bist. Und wenn du anfängst, es zu sehen, wirst du danach leben. Du wirst danach leben. Es wird eine Frucht sein, die hervorkommt. Es wird eine Frucht sein, die hervorkommt. Siehst du, hier ist ein Gedanke noch. Dann kommen wir zum Schluss. Wenn die meisten von uns verstehen, okay, wir gehen ins Versteck. Versteck ist solch ein Begriff, ja. Versteck ist du und Gott alleine. Niemand, Handy aus, alles zu, dicht. Du und Gott alleine. Er verspricht, wenn du da reingehst, sitzt der Vater und wartet auf dich. Ich meine, wenn das keine Motivation ist, come on. Hallo Papa. Und dann sitzt du da mit ihm und dann sagst du, Jesus, ja, Jesus, ich bin da vorhin ausgetickt, ich hatte diese Wut und Jesus, ich weiß, du siehst mich nicht so. Jesus, ich weiß, du hast mich erlöst. Ich weiß, du hast eine andere Perspektive für mich. Jesus, ich leg das ab, ich ziehe das aus. Das ist ein Kleidungsstück, was mir nicht passt. Ich ziehe diese Wut aus, Jesus. Ich ziehe diese Frustration aus, Herr, und ich ziehe Liebe an und ich ziehe Geduld an. Jesus, ich vertraue dir, dass du mich veränderst, dass du an die Bereiche kommst in meinem Leben, die das verursachen und dass deine befähigende Gnade dazu führt, dass ich nicht mehr so reagieren muss, Vater. Und ich danke dir dafür. Viele von uns verstehen das schon. Viele von uns verstehen das. Sie verstehen diesen Punkt. Und wo wir einen Fehler machen, ist, wir gehen raus aus unserer Gebetszeit und versuchen uns wieder nicht zu ärgern. Und haben vergessen, dass er in uns bewirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Haben vergessen, dass er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Siehst du, der Glaube, das Vertrauen in die Transformation bleibt, wenn du aus deinem Versteck rauskommst. Und du vertraust einfach, dass der Heilige Geist in dir etwas bewirkt, sodass du anders reagieren wirst, wenn die Situation wieder kommt. Nun, das heißt, vielleicht wirst du noch ein paar Mal fallen, vielleicht wird das passieren, aber es wird passieren. Du wirst es nicht selber probieren, sondern es wird passieren. Ich liebe das, in mein Leben zu gucken und zu sehen, wie ich vor einem Jahr in der gleichen Situation, wir feiern das in unserer Ehe, versteht ihr, wir zelebrieren das, wir erzählen uns gegenseitig, wow, vor einem Jahr, wenn du das gesagt hättest, hätte ich noch so und so reagiert. Vor einem Jahr hat das noch Angst in mir hervorgerufen und Stress und Panik und jetzt ist nichts passiert. Oder aber vor einem Jahr hätte ich dich so und so behandelt in dieser Situation, aber ich musste nicht, es kam was ganz anderes raus. Siehst du, wir feiern diese Transformation, wir feiern diese Veränderung, wir feiern das und wir sehen das jedes Jahr. Ist das nicht herrlich, wenn du merkst, du kommst in dieselbe Situation, in der du das letzte Jahr warst, aber du reagierst völlig anders? Das ist doch schön, das ist doch wunderbar, das ist Veränderung, das ist Transformation, das ist der Wille des Vaters. Der Sohn hervorkommt. Nun stress dich nicht mit Zeitdruck und mit Perfektionismus, sondern vertraue dem Prozess. Oder ich mag eigentlich, das ist eigentlich Schwachsinn, vertraue dem Prozess. Vertraue Gott im Prozess. Amen. Ich vertraue nicht dem Prozess, ich vertraue Gott im Prozess. Ja. Und entspann dich, er macht es. Wichtig ist, weil ich höre, wie Herzen hier schreien hier drin und sagen, ja, weil ich kenne das, wenn so eine Predigt gepredigt wird, in dir geht's, Herr, ich will das. Warum? Weil du ein neues Herz hast. Weil du ein neues Herz hast, schaltet sich der Kopf ein. Oh, wie soll das gehen? Oh, ach nee, und so, hat ja noch nicht funktioniert früher. Nein, hör hier drauf. Hör hier drauf und geh in dein Versteck mit Gott, hab Zeit mit ihm alleine, geh in das Wort und lerne, was er über dir sagt. Mach dich eins mit dem, was er über dir sagt und trenne dich von den Lügen. Löse dich von den Lügen. Komm aus der Übereinstimmung raus von den Lügen und sieh dich, wie er dich sieht. Und ich garantiere dir, dass Veränderung in dein Leben kommt. Ich garantiere dir, dass Dinge sich verändern und verwandeln, dass Menschen in dein Leben kommen, die dir helfen, dass vielleicht Kontakte entstehen, wo Menschen dir Antworten geben können auf die Probleme in deinem Leben. Aber eine Sache ist wichtig, dieses demütige Herz, das sagt, Herr, hier bin ich. Zeig mir, wer ich wirklich bin. Zeig mir, veränder mich. Lass mich ein Mann sein, der mit der gleichen Liebe seine Frau liebt, wie du die Gemeinde liebst. Lass mich eine Frau sein, die ihren Mann wertschätzt, respektiert, ehrt und nicht die ganze Zeit alles verbessern will und rumdoktern und weiter und unzufrieden ist und so weiter. Ja, lass mich keine Frau sein, die wie ein tropfendes Dach ist, was einen vertreibt. Wer schon mal Sprüche gelesen hat, weiß, wovon ich rede. So versteht ihr, jeder nimmt seine eigene Verantwortung, und das ist hier kein Eheseminar, ja, aber wenn, das ist ja auf jedem Beziehungslevel gleich. Auf jedem Beziehungslevel gleich. Du kannst die Verantwortung für dich übernehmen, nicht für andere. Du hast Kontrolle über dich durch den Heiligen Geist, nicht über andere. Du kannst dich verändern durch die Kraft des Heiligen Geistes, nicht andere. Und das ist Freiheit. Come on, das ist Freiheit. Lass uns mal aufstehen zusammen und beten. Danke, Jesus. Jesus, wir lieben dich. Du bist so gut, Herr. Danke für deine alles verändernde Gnade, Jesus. Danke für die Gnadenbefähigung des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, ohne dich wird es nichts. Ohne dich wird es nichts. Ohne dich geht es nicht, Herr. Und wir erkennen das, wir bekennen das heute Morgen. Und vielleicht kannst du einfach dein Herz vor dem Heiligen Geist einfach hinlegen. Was sagen, Heiliger Geist, hier ist mein Herz. Hier ist mein Denken, Herr. Hier ist, was ich glaube, Heiliger Geist. Und ich bitte dich, dass du mein Leben so verwandelst und transformierst, dass Jesus darin sichtbar wird. In meiner Ehe, in meiner Mutterschaft, Vaterschaft, in meinen Beziehungen, in meinen Freundschaften, als Kind meinen Eltern gegenüber, was auch immer. Jesus, ich will, dass du sichtbar wirst. Und ich will dir was sagen, er hört dich, wenn du es ihm gerade jetzt ernsthaft sagst. Er hört dich und er wird eingreifen in dein Leben. Weil er liebt dieses Gebet, er liebt es. Er sehnt sich, dass der Christus in seiner Gemeinde geformt wird. Er sehnt sich danach, dass diese Realität des neuen Lebens aus dem Geist Gottes, aus der Realität, aus der Wahrheit, dass das sichtbar wird in unserem Leben. Ich danke dir, Herr, dass hier Ehen gesund werden, Jesus, auf ein ganz neues Level kommen, Herr. Ich danke dir für die Zufriedenheit und Erfülltheit in Christus. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir nicht mehr einander gebrauchen, sondern dass wir einander beschenken, Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus, dass der Überfluss deiner Liebe unsere Herzen jetzt erfüllt. Vielleicht legst du einfach mal deinem Nachbarn die Hand auf die Schulter oder nimmst ihn an die Hand. Danke, Jesus. Und sprich einfach mal ein Segensgebet, das alle gleichzeitig, das muss nicht dein Nachbar hören, aber setze einfach diese Fülle des Geistes frei, diese Fülle, diese Freude, ja, du bist zur Fülle gebracht, ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Erklär über deinem Nachbarn, dass ihm nichts mehr fehlt, dass da nichts fehlt, da ist kein Mangel mehr, da ist nichts mehr, was noch unbedingt irgendwie was braucht, sondern die Sattheit Gottes, ja, die Erfülltheit Gottes, die Genügsamkeit Gottes, die gehört deinem Nachbarn. Bete zweimal so stark, wie du für dich selber beten würdest, für deinen Nachbarn einfach, ja. Segne ihn so richtig, richtig, richtig doll. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke für deinen Frieden, Herr. Danke für deine Liebe, Herr. Wow, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke für Erneuerung, Jesus. Freiheit, Leben, Leichtigkeit, Herr. Danke, Jesus. Und jetzt vorm Essen ein Bonbon noch. Ganz kurz dieses Wort Genügsamkeit. Ja, ich habe mal nachgeschlagen, was das heißt. Ich übersetze mal aus dem Englischen. Schaut euch das mal an jetzt hier. Eine perfekte Condition, perfekter Zustand des Lebens, in dem man keine Unterstützung braucht. Ein Verstand, der befriedigt ist mit dem, was ist. Es ist eine totale Zufriedenheit. Da kommt das Wort Autarkeia her, von autark. Also dieses Wort zufrieden, genügsam, bedeutet, du hast alles, was es braucht. Das heißt, du hast es. Du brauchst nicht mehr irgendetwas noch, um glücklich zu werden. Du brauchst deinen Nachbarn, um deine Bestimmung zu erfüllen, aber nicht, um glücklich zu werden. Amen.